Heute bei «Apropos» der Zweite Weltkrieg.
7. Mai 1944, Kapitulation aller deutschen Truppen, Kriegsende in Europa, Dankbarkeit in den Herzen aller freien Menschen.
Vor genau 80 Jahren, am 8. Mai 1945, ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. 6 Jahre Horror, die Welt nachhaltig geprägt haben, zum Teil bis heute. Der Zweite Weltkrieg und der Holocaust gelten als Dauerkatastrophe, als Mahnbild für das, was der Mensch sich antun kann. Das Erinnern an den Krieg wird immer abstrakter, schwieriger auch. Denn Zeitzeugen, die den Schrecken direkt erzählen können, gibt es immer weniger. Was heisst das konkret für unsere kollektive Erinnerung? Wie prägt uns der Zweite Weltkrieg immer noch? Und was können wir davon lernen? Gerade heute, wo Zeiten so gewalttätig und krisenbehaftet sind wie schon lange nicht mehr. Das fragen wir Christoph Münger. Er ist Auslandschef von Tamedia. Und zwar machen wir es in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner» und der «Basler Zeitung». Ich heiße Philipp Loser. Hallo Christoph.
Salut Philipp.
Christoph, mit 84 Jahren Kriegsende, kannst du mir sagen, wie ist der Krieg genau zu Ende gegangen vor 80 Jahren?
Es ist gekämpft, geschossen und gestorben worden bis ganz zum Schluss. Die deutschen Truppen haben bis zum bitteren Ende gekämpft. Unter Aufbietung von allem, was noch hatten, also der Volkssturm, das sind die älteren Männer, die es in den Krieg geschickt haben, vor allem aber auch viele Kindersoldaten. Bis schließlich die Rotarmisten, also die Angehörigen von der sowjetischen Armee, vor der Reichskanzlei gestanden sind und auch auf dem Reichstag oben. Es gibt ja das berühmte Bild, wo ein Rotarmist da die Fahne über die Straßen abhängt.
Now we're breaking into our programs for the second time tonight. This time with some splendid news from Moscow. Berlin has fallen. Marshal Stalin has just announced the complete capture of the capital of Germany, the center of German imperialism and the cradle of German aggression.
I'm standing in the little village of Lauenburg, and I'm watching the sight that we'd hoped we'd see for six long years. The German army coming into surrender, driving into surrender on its own petrol with its own drivers into the British lines. Since 2 o'clock this morning, this endless stream of transport has been pouring through this town, under the white flags hung over the shattered houses by the inhabitants, who are standing in the streets looking dumbfounded at this wreckage of the Wehrmacht that's going past us.
This is John Thompson with Hodges First U.S. Army. We have just heard the news here over our monitoring service that Adolf Hitler is dead.
Der Hitler selber hat sich am 30. April umgebracht, also etwa eine Woche vorher. In dieser Woche hat es noch weiter Todesmärsche gegeben. Also das heisst, es sind KZ-Häftlinge Richtung Westen getrieben worden, aus den ehemals besetzten Gebieten. Es hat wilde Vertreibungen gegeben. Nazi-Verbrecher haben versucht, sich zu verdünnisieren. Und aus den befreiten Konzentrationslagern ist langsam klar geworden, was da wirklich vor sich gegangen ist. Der Erich Kästner, der deutsche Schriftsteller, hat am 7. Mai 1945 in sein Tagebuch geschrieben, es hätte eine Lücke gegeben zwischen dem Nicht-Mehr und dem noch nicht. Also das war so die Phase von dieser ersten Maiwoche. Am 8. Mai dann, schliesslich ist es zu der bedingungslosen Kapitulation gekommen. Das ist jetzt eben der 80. Jahrestag von dieser Kapitulation. Die Kapitulation ist unterschrieben worden vom Chef vom Oberkommando der Wehrmacht. Das war Wilhelm Keitel, ein General, der immer um den Hitler herum war. Und zwar in der Nacht vom 6. Mai auf den 7. Mai 1945 und das in Reims in Frankreich. Das war das Hauptquartier der Westalliierten. Und dort ist vereinbart worden, dass die Kapitulation am 8. Mai in Kraft tritt. Aber der Keitel hätte noch einmal antreiben zum Unterschreiben, und zwar bei den Sowjets, bei der Roten Armee. Und im Hauptquartier von der Roten Armee in Berlin-Karlshorst, das ist ein Vorort im Osten von Berlin, dort hätte er noch einmal unterschreiben. Und das war kurz nach Mitternacht am 8. Mai, also de facto am 9. Mai. Und darum ist der 9. Mai bis heute der Tag des Sieges. In Russland wird er dieses Jahr wieder entsprechend gefeiert.
This is the BBC Home Service. We are interrupting programs to make the following announcement. Tomorrow, Tuesday, will be treated as Victory in Europe Day and will be regarded as a holiday. The day following, Wednesday, the 9th of May, will also be a holiday.
La guerre est gagnée. L'Allemagne est abattue.
Germany, the enemy who drove all Europe into war, has been finally overcome.
A very great crowd is collected already. Thousands upon thousands of people gathered to share this historic day with the King and Queen.
Kriegsende in Europa. Dankbarkeit in den Herzen aller freien Menschen.
Ab dem Moment war der Krieg zumindest in Europa fertig. Hat es nicht schon früher Gelegenheiten gegeben, den Krieg zu beenden?
Schwierig. Also der Roosevelt, der Franklin Delano Roosevelt, der amerikanische Präsident, und der britische Premier, der Winston Churchill, die haben sich Anfang Januar in Casablanca getroffen, in Marokko. Mehrere Tage ist das Treffen gegangen und es war geheim gehalten. Und dort haben sie den weiteren Verlauf vom Krieg besprechen, also die weitere Strategie. Und sie haben sich entschieden, dass Deutschland, Japan und Italien, also die Achsenmächte, müssen bedingungslos kapitulieren. Die Formel war unconditional surrender. Der Grund, dass man sich auf die Formel geeinigt hat, war, man hat weder mit dieser Formel die Anti-Hitler-Koalition zusammenhalten, was natürlich schwierig war, weil einerseits haben wir die Westalliierten, sind Demokratien, und auf der anderen Seite die Sowjetunion, eine kommunistische Diktatur, die aber natürlich die Hauptlast vom Krieg getragen hat. Man sagt, 70% der deutschen Truppen waren im Osten gebunden. Die Forderung von der Unconditional Surrender, von dieser bedingungslosen Kapitulation, hat ihn den Stalin beruhigt, weil der Stalin, der ist extrem misstrauisch, um nicht zu sagen, paranoid gewesen. Und er hat immer Angst gehabt, dass die Westenmächte einen Privatfrieden machen mit dem Hitler. Und er hat darum auch immer wieder die Eröffnung von einer zweiten Front gefordert, die sich ein bisschen hingezogen hat. Er hat das früher, weil es ist am 6. Juni 1944 die Invasion gekommen, die Idee, aber er hat das immer wieder gefordert. Aber die bedingungslose Kapitulation, die Forderung, hat ihn den Stalin in dem Sinne ein bisschen beruhigt. Damit war ausgeschlossen, dass es so eine Teilkapitulation hätte kommen können. Und das hat, wie gesagt, Stalin und so wie jetzt beruhigt. Ab dem Moment hätte der Krieg eigentlich nur noch vorzeitig enden können, wenn Deutschland aufgegeben hätte. Aber dazu haben die Deutschen keinen Anlass gehabt. Man muss sich vorstellen, dass im Jahr 1943 die grösste Ausdehnung war der deutschen Herrschaft, also noch nach der Schlacht von Stalingrad. Und ideologisch ist es sowieso nicht drin gelegen für die Nationalsozialisten. Dann ist dann zum Attentat von Hitler, wie wir wissen, am 20. Juli 1944 in der Wolfschanze in Ostpreußen. Also das ist das vorgelagerte Machtzentrum von Hitler. Von dort aus hat er die Ostfront geführt. Und dann haben viele im Westen das Gefühl gehabt, ja, jetzt breche ich Deutschland zusammen, jetzt hat er offenbar den Rückhalt nicht mehr da. Das ist natürlich das Gegenteil der Fall gewesen. Weil das hat dazu geführt, dass Nationalsozialisten eine riesige Säuberung gemacht haben. Alle, die nur ein bisschen irgendwie am Hitler zweifelt haben oder im Verdacht standen, sind an dieser Verschwörung teilgenommen, sind umgebracht worden. Gleichzeitig ist das Volk ist eigentlich zusammengerückt. Einerseits natürlich aus Angst, andererseits aber auch aus Vertrauen in den Führer, wo sie natürlich 12 Jahre lang oder bis dann 11 Jahre lang gesagt hat, dass er sie zum Sieg werde führen. Und das ist, man muss sagen, das Attentat hat zu einer ideologischen Stärkung von der NSDAP geführt.
Wenn wir jetzt noch mal kurz über die grossen Linien von dem Zweiten Weltkrieg reden, Christoph, kann man sagen, dass am Anfang die Deutschen eigentlich relativ widerstandslos einen Sieg nach dem anderen gefeiert haben, gegen Polen, in Skandinavien, sie haben Frankreich überfallen und besetzt. Wann ist die Wende gekommen?
Ja, man muss mich noch kurz erwidern, es war jetzt nicht gerade widerstandslos gewesen. Aber das Problem ist, also die grossen Armeen, auch Polen hat eine grosse Armee gehabt, aber sie sind nicht für den Zweiten Weltkrieg Küste gewesen, sondern für den Ersten. Und genau gleich die Franzosen, das war alles sehr statisch gewesen. Und die Deutschen haben auf einen Bewegungskrieg gesetzt mit ihren schnellen Panzern, mit Flugzeugen, hohe Mechanisierung, und das hat zum Erfolg geführt. Und dann haben sie am Anfang, wie gesagt, wo du hast es skizziert, die Erfolge eingefahren, vor allem 1939 und 1940. Aber der geopolitische Wendepunkt ist im Prinzip bereits im Dezember 1941 gekommen, und zwar innerhalb von einer Woche. Das hat man hier natürlich nicht so gesehen, aber aus dem Rückblick ist das klar, dass hier die Deutschen im Prinzip den Krieg verloren haben. Es sind drei Ereignisse gewesen. Erstens sind die deutschen Truppen das erste Mal gestoppt worden vor Moskau am 5. Dezember unter Aufbietung von allen sowjetischen Kräften und dank sehr, sehr grosszügiger Waffenhilfe von den USA und von den Engländern, die vor allem viel Flugzeuge und viel Fahrzeuge geliefert haben. Dann ist am 7. Dezember haben die Japaner Pearl Harbor angegriffen. Damit sind die Amerikaner im Krieg drin gewesen. Sie hätten sich allenfalls zuerst auf den pazifischen Schauplatz müssen oder können begrenzen, also nicht am europäischen Krieg teilzunehmen, weil der Schock von dem Pearl Harbor ist sehr gross in den USA. Dann hat Hitler einfach seinen ganz grossen strategischen Fehler gemacht, wo er am 11. Dezember den USA den Krieg erklärt. Das war, glaube ich, die einzige Kriegserklärung, die er überhaupt gemacht hat.
Die italienischen Handelsschiffe wurden von amerikanischen Kreuzern überfallen, gekapert und ihre friedliche Besatzung im Gefängnis abgeführt. Dadurch ist das aufrichtige und vom beispielloser Langmut zeugende Bestreben Deutschlands und Italiens trotz der seit Jahren erfolgten unerträglichen Provokationen durch den Präsidenten Roosevelt eine Erweiterung des Krieges zu verhüten und die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten aufrechtzuerhalten, zum Scheitern gebracht worden. Deutschland und Italien haben dem gegenüber sich nunmehr endlich gezwungen gesehen, Seite an Seite mit Japan den Kampf zur Verteidigung und damit zur Erhaltung der Freiheit und Unabhängigkeit ihrer Völker und Reiche gegen die Vereinigten Staaten von Amerika und England gemeinsam zu führen.
Aber ab diesem Moment haben auch die Deutschen respektive die Achsenmächte den Krieg nicht mehr gewinnen können, weil sie einen gigantischen Gegner hatten. Einerseits die USA mit ihrer ganzen industriellen Kraft, dann die Sowjetunion mit ihrer riesigen Ausdehnung und ihrem endlosen Reservoir an Manpower und schließlich das British Empire, das den ganzen Globus umspannen hat und auch auf dem Weltmeer präsent war. Also ab diesem Moment war es eigentlich nicht mehr. Aber da hat man hier nicht so wahrgenommen. Der Krieg ist natürlich auch noch 4 schreckliche Jahre weitergegangen, oder? Oder 3,5 zumindest, oder? Der psychologische Wendepunkt, wo man dann sieht, aha, man kann die Deutschen besiegen, ist dann wirklich erst bei der Schlacht von Stalingrad gekommen. Das war ein Jahr später, Jahreswechsel 1942-1943. Und gleichzeitig auf dem pazifischen Schauplatz Guadalcanal, dort haben die Amerikaner das erste Mal eine grosse Insel wirklich erobern. Sie haben vorher schon gewisse Erfolge gehabt, Midway zum Beispiel. Aber der Sieg bei Guadalcanal hat dann dazu geführt, dass man gewusst hat, aha, so kann man die Japaner besiegen. Und dann ist dann der Inselkrieg weitergegangen, bis man schließlich in Japan war.
Mit 84 Jahren Ende des Zweiten Weltkriegs. Das ist aber nicht ganz korrekt. Das Ende war in Europa, aber im Pazifik haben wir weitergekämpft, oder?
Ja, ich habe es jetzt bereits angetönt, und zwar sehr erbittert. Oder? Nach dem Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 sind die Amerikaner in Rücklage und das japanische Kaiserreich hat dann nach Süden ausgegriffen, oder? Angriff auf die Philippinen und so weiter und so fort. Sie sind vorher bereits in China einmarschiert, in der Mandschurei. Man redet von 20 Millionen Toten. Sie haben wie die Deutschen die Hungerwaffen eingesetzt. Beispielsweise haben sie in Indochina, also im heutigen Vietnam, haben sie 2 Millionen Leute verhungern lassen, weil sie alles Reis konfisziert haben. Es ist dann auch andererseits zu einem verstörenden Kannibalismus gekommen, seitens der Japaner in dem Inselkrieg. Sie haben die unterworfenen Leute als menschliches Vieh angeschaut, also auch Kriegsgefangene. Und für die Hinterbliebenen von den Soldaten, wie auch von den Angehörigen von der Lokalbevölkerung natürlich, ist das sehr schwierig gewesen. Und es ist darum erst sehr spät aufgearbeitet worden. Es ist auch in den Kapitulationsakten nicht vermerkt worden, aus Rücksichtsnahme.
Das traurige Ende von dem Zweiten Weltkrieg war der Abwurf von 2 Atombomben. Warum sind die eingesetzt worden?
Ja, man ist vor der Alternative gestanden, seitens der Amerikaner, macht man die grosse Invasion auf die Hauptinsel von Japan oder setzt man die neue sogenannte Wunderwaffe ein, um den Krieg möglichst zu beenden. Dann haben wir gewusst, dass der kaiserliche Generalstab der Japaner keine Anstalten macht, zu kapitulieren. Und die Invasion von der Hauptinsel ist angestanden. Man hat das später im 1945 gemacht oder dann 1946. Man hat gewusst, wie das geht, weil man hat Okinawa, das ist die grösste Insel neben der Hauptinsel. Und da muss ich vorstellen, die ist 1200 Quadratkilometer gross. Das ist also ja, ein bisschen weniger als der Kanton Aargau. Aber der Kampf war so verlustreich, es hat über 100'000 Tote gegeben, also bei den Soldaten beidseitig und dann genau gleich viele Zivilisten. Das war dann Sprungbrett gewesen, oder wäre Sprungbrett gewesen für die Übersetzung auf die Hauptinsel. Aber der Krieg, also wenn der sich auf der Hauptinsel fortgesetzt hat, wäre extrem verlustreich gewesen. Und Anthony Beaver, der britische Bestsellerautor und Historiker, hat mir im Interview gesagt, dass eben Tokio eigentlich eine Volksarmee aufstellen wollte, analog zu denen zum Volkssturm in Berlin, wo man am Anfang erwähnt hat, mit 18 Millionen Zivilisten, die mit Bambusspeer und Sprengladungen, also wieder die Selbstmordattentäter, die man heute kennt, auf die amerikanischen Invasoren losgegangen wären. Und darum ist die Atombombe eingesetzt worden, da hat man es können abkürzen. Der Biber spricht dann von einem Paradox, also dass die Atombombe im Prinzip Leben gerettet hat, obwohl das schwer nachvollziehbar ist, aber es ist das Paradox. Und zwar Leben von Alliierten wie auch von Japanern und Japanerinnen. Meine Einwand ist immer bei dieser Diskussion, wieso denn die zweite Bombe? Oder? Wir haben ja Hiroshima und dann nur zwei Tage später Nagasaki. Dort hätte man müssen, meines Erachtens, hätte man gerade sehr schnell denn die zweite auch abgeworfen und der Verdacht liegt ein bisschen in der Luft, dass man natürlich die erste mit Uran gemacht hat, die zweite mit Plutonium, dass man das auch noch kurz testen wollte. Von Plutonium hat es keinen Test gegeben, der Test ist mit Uran gemacht worden. Das ist natürlich eine Unterstellung, wo viele widersprechen würden. Aber man hat wirklich nur zwei Tage gewartet und wenn man, sagen wir mal, eine Woche gewartet hätte, zum schauen, ah, reagiert der Generalstab, der Imperiale von den Japanern, hat es vielleicht mit einer gelangt.
Kommen wir zurück nach Europa. Die Schuldfrage in diesem Krieg ist recht offensichtlich. Die Nazis haben den Krieg angefangen. Wie schafft man es, von einer Nazi-Täternation zurückzukehren wieder zu einem normalen Deutschland?
Ja, geholfen hat natürlich der Kalte Krieg, der dann sehr schnell gekommen ist. Also denkt an die Berlin-Blockade 1948-49. Das hat dazu geführt, dass all die Programme gestoppt worden sind, wo man eigentlich die Deutschen wollte bestrafen, insbesondere das Entnazifizierungsprogramm, das die Amerikaner vorantrieben haben. Das war so eine Art Revolution von oben, wo man die Gesellschaft wirklich wollte umkrempeln, weil die sind so infiziert von dem Nationalsozialismus. Aber angesichts von der neuen Bedrohung aus dem Osten, von der kommunistischen Seite, die sich eben manifestiert hat, unter anderem mit der Berlin-Blockade, aber auch im GU in der Tschechoslowakei beispielsweise, oder in Polen, wo der Stalin die kommunistische Regierung eingesetzt hat, hat man Angst gehabt, dass die Deutschen, vor allem, weil sie ja, natürlich dann am Boden gewesen sind, materiell nicht mehr viel gehabt, dem Kommunismus könnten anheimfallen. Also, dass der Kommunismus attraktiv könnte werden. Darum, das ist auch mit dem Grund für den Marshallplan zum Wiederaufbau. Und dann 1949 natürlich die Gründung von der NATO. Nach dem Koreakrieg 1950 bis 1953 ist dann klar, dass die Welt neu geteilt wird. Das hat dazu geführt, dass die Bundeswehr, also die westdeutsche Armee, 1955 hat in die NATO eintreten. Und wir wissen ja, dass 1949 im Prinzip Deutschland geteilt worden ist. Aus den drei Westsektoren ist die Bundesrepublik entstanden, also der französische, der britische und der amerikanische Sektor. Und aus dem sowjetischen Sektor die DDR, die Deutsche Demokratische Republik.
Das ist auf einer übergeordneten Ebene passiert. Wie sind die Menschen mit der Schuldfrage umgegangen?
Ja, sie haben sie vor allem verdrängt, oder? Gerade in der ersten Phase haben sie sich vor allem als Opfer gesehen von der alliierten Eroberung. Der renommierte deutsche Historiker Wolfgang Benz, wo wir auch in einem Interview haben diese Woche, hat das ausgeführt, oder? Die Deutschen haben sich als Opfer von der Bombardierung gesehen, von der deutschen Städte. Und ja, sind ja alle grossen Städte sind wirklich zerstört worden. Sie haben sich als Opfer gesehen von der Vertreibung aus dem Ostgebiet, namentlich natürlich Ostpreußen. Und sie sind auch traumatisiert durch die Besatzung, insbesondere natürlich in der Ostzone, in der sowjetischen Zone, wo unzählige Frauen und Mädchen vergewaltigt worden sind. Aber für die Opfer vom NS-Regime, also von den Nationalsozialisten, für die Überlebenden von der KZ und die Kriegsgefangenen, hat es praktisch kein Mitleid gegeben. Das ist erst viel später gekommen und man muss sich schon vergegenwärtigen. Also es sind etwa 10 Millionen Tote in den KZ und Vernichtungslager hat's gegeben. Also 10 Millionen Menschen sind dort umgebracht worden. Man redet ja von 6 Millionen Juden. Die sind ein Teil von diesen 10 Millionen. Über 5 Millionen Kriegsgefangene sind ermordet worden, insbesondere Sowjets.
Du hast gesagt, das Mitleid mit den Opfern und das Bewusstsein, was da passiert ist, ist erst später gekommen. Wann war denn das gewesen?
Ja, da hat die Bewegung von 1968, wo die neue Generation revoltiert hat, natürlich eine wichtige Rolle gespielt. Die haben angefangen, Fragen zu stellen an die Generation von ihren Vätern und Müttern, wo ja halt nach dem Krieg alles unter den Tisch gewischt hat. Man hätte einen Neuanfang wollen. Man dreht sich von einem Schlussstrich, den man will ziehen. Und dann ist da eine junge Generation gekommen, eigentlich die erste wirkliche Nachkriegsgeneration, die dann da angefangen hat, lästige Fragen zu stellen. Dann hat es aber auch in der Publizistik Möglichkeiten gegeben. Also es hat Historiker, die angefangen haben zu forschen natürlich, aber sehr publikumswirksam ist dann in den 70er Jahren die Holocaust-Serie, der Vierteiler aus den USA, wo eigentlich anhand von einer Familie das ganze Verbrechen, das ganze Leid von der Vernichtung der europäischen Juden dargestellt hat. Und das hat eine sehr starke, breite Wirkung gehabt. Dann später ist dann die Weizsäcker Rede gekommen vom Bundespräsidenten Richard Weizsäcker, der gesagt hat, ja, es ist eine Befreiung und nicht eine Niederlage. Das haben auch nicht alle können verdauen. Aber es hat auch eine rechte Wirkung gehabt. Dann war die Wehrmachtsausstellung gewesen. Es hat einen Historikerstreit gegeben, wo Wissenschaftler darüber diskutiert haben, wie man jetzt den Nationalsozialismus interpretieren soll, der auch recht in den Medien breite Wirkung hat. Und das hat natürlich zu einem neuen Bewusstsein in der Bundesrepublik Deutschland geführt und natürlich immer wieder eine neue Generation von jungen Leuten, die sich dann mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
Eine der grössten Folgen des Zweiten Weltkriegs war der Kalte Krieg, du hast schon erwähnt. Was hat der Zweite Weltkrieg sonst für Konsequenzen gehabt?
Ja, wenn man sich ein bisschen auf der höheren Ebene anschaut, hat Europa massiv an Bedeutung verloren. Oder früher war Europa eigentlich seit den Römern das Zentrum der Welt gewesen, wenn man so will. Oder? Und das hat sich jetzt geändert. Europa ist eigentlich peripher geworden. Die beiden Flügelmächte, bisherige Flügelmächte, das waren die USA gewesen, einerseits und die Sowjetunion, sind so Supermächte aufgestiegen. Natürlich insbesondere verkörpert durch die Atombomben, die sie in die Lage gebracht haben, die Welt zu zerstören. Klar hat es auch in Europa Atommächte, aber das ist nicht vergleichbar mit dem, was die Sowjets und die Amerikaner kennen. Natürlich auch die wirtschaftliche Macht von den USA, das ist eine riesige Potenz entstanden, die sind durch den Krieg zu einer, auch Wirtschaft zu einer Supermacht geworden und auf der anderen Seite die schier flächenmäßige Ausdehnung von der Sowjetunion, wo der kommunistischen Ideologie angehangen ist. Die beiden Supermächte sind dann logischerweise in einer konkreten Situation gestanden, namens Kalter Krieg, wir haben es angesprochen. Ein Brennpunkt ist, dass Teil der Deutschland war. Dort sind sich wirklich die Divisionen gegenübergestanden. Und dann hat sich aber der Konflikt im Prinzip globalisiert, hat sich vor allem auf die sogenannte neue dritte Welt ausgedehnt. Und das ist eine andere ganz wichtige Folge vom Zweiten Weltkrieg. Das ist die Unabhängigkeitsbewegung, wo nach 1945 in Afrika und Asien massiv Schub bekommen hat. Und zwar in erster Linie, weil die grossen Kolonialmächte, so die Giganten Frankreich und Großbritannien, extrem geschwächt aus dem Zweiten Weltkrieg rausgekommen sind. Also die Franzosen haben eigentlich verloren, oder? Und die Briten haben zwar gewonnen, aber unter enormer Ausbeutung von sich selber. Auch kleine Nationen, Kolonialmächte wie Belgien oder Niederlande, haben zu den Verlierern gehört, de facto, obwohl sie am Schluss dann auf der Siegerseite waren. Zudem haben in diesen alliierten Armeen immer auch Truppen mitgekämpft aus den Kolonialmächten. Sie haben gegen die Achsenmächte gekämpft. Und das hat zu einer Steigerung des Selbstbewusstseins geführt in der Kolonie. Also die Führer von diesen ersten Unabhängigkeitsbewegungen sind oft Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg. Das haben wir dann gesehen. 1948 ist dann Indien unabhängig geworden. Und in Afrika ist dann 1960 große Jahr von der Unabhängigkeitsbewegung, wo dann gerade 18 Kolonien unabhängig geworden sind innerhalb von dem einen Jahr. Und die jungen Staaten sind die neue Arena geworden vom Kalten Krieg. Mhm. Siehe Vietnam, siehe Kongo, siehe Angola und so weiter und so fort. Und natürlich auch in Südamerika.
Das heisst, die Folgen sind gemischt gewesen. Es hat positive Aspekte und negative Aspekte. Die Vereinten Nationen sind noch gegründet worden. Das ist auch, kann man sagen, glaube auf der positiven Seite.
Absolut. Das war Franklin Roosevelt seine grosse Idee von der One World. Das ist der Krieg, wo, zum alle Krieg zu beenden, hat er gesagt, der Zweite Weltkrieg. Wir wissen, es war nicht so gewesen. Die UNO war eigentlich der Ausdruck von ihm. Und Eleanor Roosevelt, seine Frau, ist ja dann auch bei der Gründung dabei gewesen, hat eine wichtige Rolle gespielt.
Und was auch passiert ist, woran man heute gar nicht mehr so häufig denkt, ist, dass echt die Urfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich, die können überwunden werden nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, das ist wahnsinnig weit zurückgegangen. Wir reden von Jahrhunderten und da sind wirklich dann eigentlich zwei über ihren Schatten gesprungen, nicht weil sie irgendwie ein Love Affair war, sondern weil es einfach realpolitisch und angesichts der Bedrohung aus dem Osten wichtig war. Das war sehr eine realpolitische Entscheidung, aber natürlich sehr wichtig. Und das war auf der einen Seite der Charles de Gaulle, General im Zweiten Weltkrieg und Anführer vom Widerstand und dann noch Präsident von 1959 bis 1969. Er war ja dann der Vater von der 5. Republik, hat die Verfassung in dem Sinn verantwortet. Und auf der deutschen Seite war es der Konrad Adenauer, der Gründungskanzler von Westdeutschland, von der Bundesrepublik Deutschland, wo darauf pocht hat, dass die Bundesrepublik im Westen verankert wird. Der ist von 49 bis dann 63 an der Macht gewesen. Und die beiden mussten sich über Gefühle in der eigenen Bevölkerung hinwegsetzen, weil das sind natürlich sehr revanchistische, verletzte Gefühle gewesen. Jetzt haben sie gerade wieder einander in die Damen fallen. Aber sie haben sich darüber hinweggesetzt und im Januar 1963 haben sie dann den Élysée-Vertrag unterschrieben, der das wirklich auch rechtlich abgesichert hat. Und die deutsch-französische Freundschaft, die neue, ist dann auch gefeiert worden in einem Hochamt in der Kathedrale von Reims.
Und man kann, glaube ich, sagen, bis heute ist es so, dass Europa jetzt im globalen, in einer globalen Perspektive nur dann eine Chance hat, wenn Deutschland und Frankreich gut zusammenarbeiten, oder?
Das kann man so sagen. Und auch innereuropäisch, man redet ja vom deutsch-französischen Motor von der europäischen Einigung. Wenn dort die Chemie nicht stimmt, was jetzt nicht gestimmt hat, so zwischen dem Olaf Scholz und dem Emmanuel Macron, den stottert der Motor, wenn wir gesehen haben, jetzt haben wir den neue Kanzlerin in Deutschland und mal schauen, wie es dann weitergeht.
Wir sind jetzt schon in der Aktualität angekommen, im Heute. Ich würde jetzt auch gerne über die Folgen reden, die man vielleicht weniger gespürt oder nicht mehr so gespürt, oder die Sachen, die halt auch negativ geblieben sind. Und anfangen würde ich gerne mit einer Losung «Nie wieder», wo man nach dem Zweiten Weltkrieg viel gehört hat. Und man hat das Gefühl, heute hat diese Losung ein bisschen an Kraft verloren.
Ja, das «Nie wieder» bezieht sich natürlich in erster Linie auf die Shoah, auf den Holocaust, die Vernichtung der Juden. Dass man gesagt hat, das darf nie mehr passieren. Das gehört zur Staatsräson von Deutschland und natürlich insbesondere auch von Israel. Und als Folge von dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 23 und dann auch als Folge vom israelischen Krieg gegen Hamas im Gazastreifen hat ja der Antisemitismus bei der massiv zugenommen. Wir haben das gesehen mit Demonstrationen, irgendwelche Universitäten, insbesondere in der westlichen Welt, sogar bei uns ja in der Schweiz.
Wir leben in einer sehr gewalttätigen Zeit. Es gibt Leute, die sagen, wir seien heute schon wieder in einem Weltkrieg, in einer Art Grauzonenkrieg. Das habe ich bei dir gelesen, Christoph.
Ja, das hat Anthony Beaver, der von mir hochverehrte britische Historiker, in dem Interview gesagt, das am Samstag im Magazin auch noch auf Print erscheint und online bereits erschienen ist. Er hat auf die Sabotageakte beispielsweise verwiesen in der Ostsee, wo die russische Schattenflotte irgendwelche Kabel kaputt macht. Oder die Mordanschläge, Stichwort Skripal, dort war es ein Versuch gewesen, in der westlichen Hauptstadt, wo wahrscheinlich auf russische Täterschaft zurückführen. Wir selber wissen ja auch aus der Schweiz, dass da russische Spionen ums Chemielabor Spiez herumgeschlichen sind. Was die dort genau gesucht haben, wissen wir nicht. Oder am WEF sich versucht haben, einzumischen. Und natürlich Krieg in der Ukraine. Also der Krieg in der Ukraine ist das eigentliche Zentrum, aber man sieht, der Machthaber im Kreml, der Wladimir Putin, der tut auf verschiedenen Fronten, sozusagen hybriden Fronten, nicht ganz klar, um was das geht, tut der Versuch Einfluss zu nehmen, auch bei Wahlen, wie wir wissen. Und der Biber hat jetzt eben in dem Zusammenhang von einem Grauzonenkrieg geredet.
Also nicht mehr einfach Staaten, die mit zwei Armeen gegeneinander antreten, sondern alles viel verworrener, hinterlistiger, kann man sagen, grauer. Ist es nicht auch ein Ausdruck davon, dass wir Konflikte heute halt alle auch auf einen Referenzpunkt Zweiten Weltkrieg beziehen und so denken auch?
Ja, und das ist das Problem, oder? Der Zweite Weltkrieg ist eine Wahnsinnskatastrophe gsi, ist ein globaler Krieg gsi, wo konventionell und dann sogar atomar geführt worden ist. Und das Ende von dem Krieg, und das bringt uns zurück am Anfang von dem Gespräch, oder, ist die bedingungslose Kapitulation gsi, wo wir darüber geredet haben. Aber Krieg endet eben meistens nicht mit einer bedingungslosen Kapitulation von einer Seite, sondern mit einer halbwegs vertretbaren diplomatischen Lösung, oder es gönnt eine Seite oder hat Vorteile und wird sich die andere zurückziehen. Denken wir an den Vietnamkrieg, da ist es so gewesen, beispielsweise, oder auch der Irak hat anders geendet, letztlich mit dem Abzug von der amerikanischen Kampftruppen. Oder der Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan ist auch, da hat es dann territoriale Verschiebungen gegeben, aber es gibt immer noch beide Staaten da. Ein anderes Beispiel ist der Kongo, das sind im Ostkongo, wo wir ja auch wieder eine Eskalation hatten im Januar. Das sind so Kriege, die permanent laufen und immer wieder so je nachdem angeführt werden von Interessensvertretern. Und dort gibt es eigentlich nie unconditional surrender.
Das eine Interview, das du erwähnt hast, hast du mit Wolfgang Benz geführt. Das ist ein deutscher Historiker. Er ist 84 und er war 4, als der Krieg aufgehört hat. Wie du es eigentlich erinnern an Krieg oder das Erinnern überhaupt an die Geschichte verändern, wenn die Zeitzeugen langsam aussterben?
Ja, der Wolfgang Benz hat ja ausdrücklich gesagt in dem Interview, er als Zeitzeuge tauge er nicht, er sei einfach zu jung gewesen. Er hat das interessant gefunden, wo da die Amerikaner kommen und mit ihren grossen Panzern und Lastwagen und Afroamerikaner sagen noch dabei gewesen. Und einem von denen hat ihm dann sogar eine Tafel Schokolade gegeben. Das war seine erste Schokolade, die er gegessen hat in seinem Leben. Aber die Zeitzeuge, jetzt abgesehen von Wolfgang Benz, wir wissen, zum Holocaust gibt es ja weit über 1000 Zeugnisse von Leuten, die Zeugnisse abgeleitet haben. Die haben ihren Job gemacht, die Leute, oder? Die Quellen sind da. Es geht darum, dass man denen weiterhin zulässt. Man kann das lesen, man kann das nachlesen. Es gibt Audioaufnahmen. Und es geht heute vor allem darum, dass Geschichte nicht vertreibt wird. Und das passiert dauernd, oder? Man sieht es, wie der Putin Geschichte vom Zweiten Weltkrieg strapaziert, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht, wenn er sagt, das sei ein Nazi-Regime, dabei ist der Zelensky hat selber jüdische Wurzeln, kaum ein Nazi, oder Alice Weidler von der AfD, wo der Hitler als Kommunist bezeichnet, was natürlich kompletter Quatsch ist. Aber wir müssen versuchen, auch jetzt von unserer Seite her, versuchen zu verstehen, da mitzuhelfen, und der Podcast ist eigentlich ein Beispiel dafür.
Also du glaubst, dass kollektives Erinnern auch ohne Zeitzeuge funktioniert?
Ja, wie gesagt, die Quellen sind erschlossen und jede Generation sagt mir, man muss ihre Geschichte neu schreiben. Aber eben, gewisse Leute haben das Gefühl, die Geschichte sei ein Selbstbedienungsladen, wo man einfach so nach Gutdünken die Sache vertreiben kann. Beispielsweise Donald Trump will jetzt darauf hinwirken, dass die Sklaverei zumindest aus dem Geschichtsunterricht in der amerikanischen Schule verdrängt wird. Und das ist natürlich grob fahrlässig.
Es ist gleich interessant, oder, wenn man jetzt überlegt, dass der Erste Weltkrieg ja auch nicht mehr als die Katastrophe bei uns in Erinnerung ist, wo er ja nachweislich war.
Ja, das hat natürlich vor allem zu tun mit dem Zweiten Weltkrieg, weil die grosse Katastrophe vom Ersten Weltkrieg, die ohne Zweifel war, ist nochmal getoppt worden. Mhm. Oder? Man hätte ja sich ja nicht können vorstellen, dass es nochmal so etwas passiert. Also Neville Chamberlain, der Premier, der an der Konferenz in München 1938 teilgenommen hat, Peace for our time, hat er gesagt, wenn er jetzt im Hitler noch Tschechoslowakei serviert, oder? Da hat man wirklich das Gefühl, das kann nicht mehr passieren. Man hat ja auch abgerüstet nach dem Ersten Weltkrieg, und es hat einen Winston Churchill gebraucht, eine schillernde Figur bisher, bis zu diesem Zeitpunkt im Leben, wo dann irgendwie im richtigen Moment am richtigen Ort war und gesagt hat, wir müssen jetzt da Widerstand leisten, sonst geht Demokratie endgültig bach ab. Oder?
Christoph, was müssen wir denn bis heute aus dem Zweiten Weltkrieg mitnehmen?
Ja, also er hat einfach gezeigt, so auch, dass Menschen fähig sind. Also es gibt verschiedene Zahlen, aber ich finde, so zwischen 55 und 60 Millionen Tote sind es wahrscheinlich gewesen. Es gibt ein bisschen Diskussionen, aber plus minus ist es da etwa. Und wie gesagt, viel dramatischer gewesen als der Erste Weltkrieg, weil es ein wirklicher Zivilisationsbruch ist. Und da hat natürlich der Holocaust mit der industriellen Vernichtung von den Jüdinnen und Juden einen wesentlichen Anteil dazu gehabt. Und wenn jetzt heute Leute fordern, man sollte sich weniger damit auseinandersetzen, wie beispielsweise der Elon Musk, der am AfD-Parteitag das gesagt hat, den zeigt einfach, dass er nicht ganz verstanden hat, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Oder? Wobei, gewisse Aspekte vom Zweiten Weltkrieg sind in dem Sinne nicht singulär, wenn man an Ruanda denkt, was dort passiert ist 1994 mit dem Massenmord an den Tutsis und den gemäßigten Hutus, oder an die Herrschaft der Roten Khmer in Kambodscha. Das sind einfach zwei Beispiele. Was wir einfach nicht machen sollten, ist liederlich mit der Geschichte umgehen, sondern genau fragen, sich informieren, weil sie ist einfach zu wichtig für die Gegenwart, wenn wir gerade zur Zeit sehen. Aber leider, ich habe zwei Beispiele genannt, machen gewisse Politikerinnen und Politiker das die ganze Zeit.
Danke, Christoph.
Danke dir für die Einladung.
Die beiden erwähnten Interviews, die Christoph Münger geführt hat, würde ich noch sehr gerne verlinken. Wir haben andere Beiträge noch zum Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren in Europa. Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt bei der aktuellen Folge von «Apropos». Die Sendung von «Apropos» hat Laura Bachmann produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.